Ja, danke euch nochmal. Hat unheimlich gut getan. Muss man mal so ein richtiges Amen draufsetzen. Wunderschöne Lieder. Vielen Dank. Ich möchte noch beten, bevor ich mit der Predigt beginne. Lieber Vater, danke für diesen Sonntagmorgen. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen in aller Freiheit und dass du schon längst mit deinem Heiligen Geist unter uns bist. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch dein Wort segnest. Und dass du uns mit deinem Wort zurüstest, Mut machst und neu ausrichtest für den Alltag. Amen. Ja, es gibt geradezu eine Binsenweisheit, die sich aber offensichtlich in allen wissenschaftlichen Untersuchungen immer wieder bestätigt. Und die lautet folgendermaßen: Schöne Menschen sind erfolgreicher. Das mag für die einen unter uns eine gute Nachricht sein, für die anderen eher nicht, aber es geht nichts dran vorbei. Schöne Menschen sind erfolgreicher. Und das ist eine Botschaft, die wissen wir natürlich irgendwo auch, und das weiß vor allen Dingen auch die Industrie. Und die springt da rein in diese Lücke, und es gibt einen großen gesellschaftlichen Niederschlag, und die Schönheitsindustrie macht richtig Kasse damit. Mode, ein Riesenthema, Kosmetik, Fitness, aber es geht viel weiter bis hin zum Thema Schönheitschirurgie. Immer mehr Menschen begeben sich unters Messer, um noch schöner, um noch attraktiver, ja, unterwegs sein zu können. Und es gibt eine Leitkultur, nach der wir uns alle hier im Westen mehr oder weniger anlehnen, nach der wir uns orientieren. Und diese Leitkultur heißt: Schön, jung, gesund und deswegen erfolgreich. Das ist gar nichts Neues. Das ist nicht was, wo wir sagen, na, die modernen Zeiten, so schlimm und so weiter. Sondern eigentlich ist dieses Thema Schönheit so alt wie die Menschheit. Und es ist ganz interessant, wir haben in Bonn im Rheinischen Landesmuseum im Moment eine Ausstellung, die heißt Beauty Case. Also Beauty Case ist quasi der Schönheitskoffer, ursprünglich den die Stewardessen dabei hatten, wo so alles drin war, was man brauchte, um sich mal auf die Schnelle hübsch zu machen, Beauty Case. Und da geht es um die Schönheit durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende, muss man fast sagen. Und wenn man mal in die Geschichte geht, dann merkt man, dass Schönheit und Schönheitsideal die Menschheit durch die ganze Geschichte begleitet. Und aus dieser Geschichte resultierend hat man noch was festgestellt. Wir wissen, dass Mode sich immer wieder wechselt, das erleben wir selber schon, selbst in unserem kurzen Leben. Und ich kenne einige Leute, die sagen, ich lasse einfach meine alten Klamotten im Schrank, weil spätestens nach 10 Jahren ist das wieder modern, was ich heute ablege. Also gar kein dummer Tipp. Aber was man mitgekriegt hat, ist, dass es ein grundlegendes Schönheitsideal gibt. Und das ist ein klassisches Schönheitsideal, was es im Grunde seit dem alten Griechenland gibt und was bis heute gilt. Ganz interessant. Also es scheint in uns, und zwar auch unabhängig von unserer Kultur, das gilt sowohl für die westliche Kultur als auch für Menschen aus Afrika, aus Asien und so weiter, gibt es grundsätzliche Schönheitsregeln. Also etwas, was wir als Menschen schön empfinden. Das ist Ebenmäßigkeit im Gesicht, das ist eine schöne Haut, schönes Haar und so weiter. Das finden alle Menschen, egal aus welcher Kultur sie sind, mit welcher Kultur sie geprägt sind, findet man schön einfach. Das ist irgendwie in uns drinne. Und es ist fast so wie dieses griechische Schönheitsideal, wenn ihr mal in so ein Museum geht oder mal reist, ihr seht diese wunderschönen Statuen, diese griechischen Statuen. Da steht man heute noch davor und denkt, Mensch, die sind schön, finden wir toll. Leider ist es aber so, zum Beispiel bei mir, wenn ich dann in den Spiegel gucke, vor allen Dingen morgens früh, dann muss ich sagen, ich bin da weit von entfernt. Also offensichtlich bricht sich diese Leitkultur, unser Ideal, dem wir auch so gesellschaftlich folgen, an der Wirklichkeit, an unserer Lebenswirklichkeit. Und unsere Lebenswirklichkeit ist natürlich auch von anderen Dingen geprägt, nämlich aus unseren Alltagserfahrungen. Und diese Erfahrungen zeigen uns auf der anderen Seite, dass Teil unseres Lebens auch ist, dass wir älter werden und plötzlich alt sind. dass Krankheit zu unserem Leben dazugehört und dass auch dazu gehört, dass wir mit äußerlichen Makeln zu tun haben. Das ist Normalität und Alltag. Schwierig wird's da, wo das Ideal, das Schönheitsideal und die Wirklichkeit extrem auseinander tendieren, extrem auseinandergehen. Und das kann so weit gehen, dass Menschen darüber krank werden. Diese Diskrepanz zwischen einem unglaublich hoch angelegten Schönheitsideal und meiner persönlichen Wirklichkeit kann zu seelischen Störungen führen, bis hin zu körperlichen Erkrankungen. In einem Buch habe ich Folgendes gelesen: Je stärker Körperideale die Selbsteinschätzung des Menschen beeinflussen, desto höher wird auch der Anteil von Essstörungen, Schönheitsoperationen und Depressionen. Die Frage ist, und deswegen sind wir heute Morgen hier, was sagt uns die Bibel dazu? Und ich habe uns einen Text mitgebracht heute, den wir im Neuen Testament finden, und zwar im 2. Korintherbrief. Wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass das Thema Schönheit durchaus auch ein Thema ist, was in der Bibel durchgängig sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament angesprochen wird. Heute wollen wir sozusagen Paulus zu Rate ziehen, den Autoren des 2. Korintherbriefes, und wollen mal hören, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Und ich möchte hier vorlesen aus der Züricher Bibel, die so ein bisschen oldschool ist vom Text her, und dann lese ich gleich nochmal aus der guten Nachricht im heutigen Deutsch, lese ich aus 2. Korinther, 4. Kapitel, die Verse 16 bis 18. Da schreibt Paulus Folgendes: Daher werden wir nicht mutlos, sondern ob auch unser äußerer Mensch zerstört wird, so wird doch unser Innerer von Tag zu Tag erneuert. Denn die schnell vorübergehende leichte Last unserer Trübsal schafft uns nach überreichem Maß zu überreichen Ertrag ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit, da wir nicht schauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Ich lese jetzt nochmal aus der guten Nachricht, weil ich finde den Text in dieser alten Fassung etwas schwierig, etwas sperrig im Verständnis, und ich glaube, in der guten Nachricht ist es etwas leichter zu verstehen. Da sagt Paulus es in folgenden Worten: Darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das, was man sieht, sondern auf das, was jetzt noch keiner sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit, das Unsichtbare aber besteht ewig. Wird so ein bisschen eingängiger von der Sprache. Der Kernvers, um den wir uns heute drehen wollen, den wir heute besonders betrachten wollen, ist der Vers 16. Darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur habe, werden aufgerieben, aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Wir bleiben letztlich beim Thema Schönheit, Attraktivität, Leistungsfähigkeit. Und Paulus stellt sich dieser Problematik, die nicht nur aktuell für uns ein Thema ist, sondern sogar schon für die Menschen der Antike, zum Beispiel in der Gemeinde in Korinth. Und er stellt sich in einer Weise dieser Problematik, indem er ein Menschenbild skizziert. Man spricht auch von einer Anthropologie, die Lehre vom Menschen. Und die ist wichtig, um zu verstehen, wie die Korinther unterwegs sind und was Paulus den Korinthern entgegensetzt. Und Paulus wählt den Ansatz, dass er zwei Lehren oder Bilder von Menschen gegenüberstellt. Er spricht einmal von einer griechischen Anthropologie und einer biblischen Anthropologie. Und offensichtlich sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Grundsätzlich, und das ist beiden gemein, ist, dass sie den Menschen eben nicht nur äußerlich sehen, sondern beide, sowohl die griechisch denkenden Menschen als auch die Menschen, die aus dem biblischen Gedankenansatz kommen, sehen den Menschen als einen Menschen, der aus einem äußeren Menschen, also einem Leib, einem Körper bestehen und einem inneren Menschen, also einem seelischen Anteil. Der Mensch besteht aus zwei Teilen, dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen. Das Problem ist, und das spricht Paulus ja auch an, und das ist auch unser Problem heute gesellschaftlich in unserer Gesellschaft, ist, dass der äußere Mensch, auf den wir so viel Wert legen, der so wichtig geworden ist in unserer Welt, der Körper, der Leib, unsere äußere Erscheinung, letztlich nicht so bleibt, wie wir es gerne hätten, sondern der Körper ist Verfallsprozessen hineingefallen. Wir haben mit Alter zu tun. Wir haben mit Krankheit zu tun. Und all diese Dinge werden als irdische Elemente betrachtet. Und demgegenüber, sowohl im griechischen Denken als auch im biblischen Denken, steht dieser seelische Anteil, das Innere, was uns ausmacht als Menschen. Und das wird als was Ewiges gesehen, als was Abgekoppeltes vom Irdischen gesehen. Und von daher gehört es in so eine göttliche himmlische Sphäre, wie auch immer die dann interpretiert wird. Jetzt kommt etwas, was uns überraschen mag. In Griechenland war das Denken von philosophischen Gedanken sehr stark beeinflusst. Und es gibt eine Philosophie, die schwingt immer mit in allen Gemeinden und der sich Paulus immer wieder stellen muss. Das ist die gnostische Philosophie, die Lehre der Gnosis. Und die sieht es folgendermaßen, diese beiden Bereiche des Menschen. Die sieht diese Bereiche eben als Dualität, als Bereiche, die sich bekämpfen, die widersprüchlich sind, die widerstreitend sind. Der Leib, der Körper wird negativ gesehen. Und die Seele wird extrem positiv gesehen. Das heißt, der Mensch besteht aus zwei Teilen und der eine Teil ist Mist und der andere ist super. Und man würde das in Griechenland dann folgendermaßen ausdrücken: Der Körper dagegen ist minderwertig, Sitz sinnloser Triebe, übel, wie ein Gefängnis, im besten Falle ein unvollkommenes Werkzeug der Seele. Der Körper ist schlecht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mich hat es überrascht, weil ich würde sagen, das klingt so nach Kirche. Alles, was körperlich ist und äußerlich ist, ist schlecht und die Seele ist gut. Aber nein, es ist nicht Kirche und schon gar nicht biblisch, es ist griechisch. Die Griechen, die so schön sind und so schöne Kunst machen, haben diesen Ansatz, diesen negativen Ansatz zum Körperlichen und trennen das aus, ist fast schizophren gespalten. Die biblische Sicht dagegen ist eine ganz andere. Die sieht Körper und Seele immer im Zusammenhang, immer ganzheitlich. Im biblischen Denken gehört der Körper und die Seele, das Äußere und das Innere, untrennbar zusammen. Warum? Weil die Bibel sagt, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und zwar mit Leib und Seele als ein Ganzes. Und das lässt sich nicht trennen. Leib und Seele gehören im biblischen Denken zusammen. Nun ist es so, dass wir in unserer Realität, in unserem Alltag natürlich immer wieder an Grenzen kommen, dass wir die Erfahrung machen von Einschränkungen und Begrenztheit, ja, aufgrund der Dinge, die ich schon genannt habe, Krankheit, Alter und so weiter. Und Paulus formuliert das auch nochmal zugespitzt, wenn wir weiterlesen im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, 2. Vers 2. Solange wir noch auf der Erde leben, fühlen wir uns bedrückt. Können wir manchmal nachvollziehen. Fühlen wir uns bedrückt und sehnen uns danach, mit dieser himmlischen Behausung umhüllt zu werden. Was dahinter steht, ist die Idee, dass Paulus und das biblische Denken unseren Körper ja wie ein Gefäß sieht, wie eine Hülle. In der Bibel steht auch wie ein Zelt. Also wir tragen so unseren Körper mit uns wie eine Hülle und darin wohnt die Seele. Und er sagt, das ist aber was Vorübergehendes und dann wird was Neues kommen. Trotzdem, für die Zeit, wo wir auf dieser Erde leben, sind Körper und Seele untrennbar miteinander verschweißt, gehören zusammen, sie bilden eine Einheit. Aber, und das ist jetzt der interessante Gedanke bei Paulus, er sagt, in dem Maße, wie wir merken, dass unser Körper verfällt, wie wir schwächer werden, wie wir auch durch Krankheiten geschwächt werden, durch Alter immer hinfälliger werden, in dem Maße bekommt die Seele ein immer größeres Gewicht, muss der innere Mensch den äußeren, der im Verfall begriffen ist, immer mehr tragen. Daraus resultiert eine Art Ablösungsprozess. Der Leib, der Körper wird schwächer, wird weniger, doch die Seele wird dadurch immer belastungsfähiger, belastbarer, muss mehr tragen. Der Mensch nimmt äußerlich ab, aber er wächst dadurch innerlich immer mehr. Diese Stärkung der Seele bereitet den Menschen zunehmend auf den Übergang in die göttliche, in die jenseitige Wirklichkeit. Und das ist das, was wir mit Himmel bezeichnen vielleicht, jenseitige Wirklichkeit Gottes vor. Und das ist das, was Paulus hier in Vers 18 sagt. Ich komme zum Schluss. Paulus rät uns heute Morgen in diesem Konflikt zwischen Innerem und Äußerem, zwischen diesen, auch konfrontiert mit diesem hohen Anspruch an Schönheit, an Perfektion, die uns die Gesellschaft immer wieder auch vor die Nase hält, in Filmen, in Werbung, jeden Tag dauernd neu. Paulus rät uns dazu, uns in besonderem Maße um ein schönes Inneres, um eine schöne, starke Seele zu bemühen. Und in diesem Zusammenhang ist mir eine Predigt eingefallen. Und es gibt manche Predigten, ich habe viele Predigten gehört in meinem Leben, aber es gibt manche Predigten, die sind so etwas Besonderes, dass sie sich bei mir festgesetzt haben. Und diese Predigt ist lange her, und Marius und ich sprechen bis heute immer noch wieder davon. Eine ganz alte Dame hat damals in unserer Gemeinde in Köln-Mühlheim gepredigt. Und sie hat, wir waren noch ja Anfang 20 vielleicht, junge Leute, die hat uns jungen Leuten gepredigt und hat gesagt, ihr jungen Leute, ich bin alt und ich möchte euch was sagen. Fangt nie, oder es ist nie zu spät, damit anzufangen, alt zu werden. Sie hat gesagt, es ist nie zu früh, anzufangen, alt zu werden. Wir haben uns gedacht, was soll das? Wie sollen wir als junge Leute anfangen, alt zu werden? Sollen wir jetzt Oma-Klamotten tragen, uns Falten ins Gesicht kneten oder was auch immer? Was sie aber gemeint hat, ist, es ist wichtig, sich einzuüben. Es ist wichtig, die Seele zu stärken und diesen inwendigen Menschen zu stärken. Und das ist das, was letztlich durchs Leben trägt, was durch Höhen und Tiefen trägt und was uns letztlich dann auch alt werden lässt, und zwar so, wie Gott es meint. Ihr wisst, dass solche Superstars, Hollywood-Schauspieler, einen Personal Trainer haben. Das sind so Fitnessberater, die mit Heidi Klum unterwegs sind und dir sagen, Heidi, jetzt gehst du in die Fitnessbude, jetzt tun wir Joggen, jetzt machen wir dies, dass du fit bleibst. Personal Trainer. Und Paulus gibt uns heute Morgen auch einen Personal Trainer mit. Aber dieser Personal Trainer sagt uns nicht, dass wir in die Muckibude gehen sollen, da ist nichts Verkehrtes dran. Aber er sagt, wir brauchen auch einen Personal Trainer für unsere Seele. Und dieser Personal Trainer ist Gott selber, Gott im Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns als Christen an die Seite gestellt ist, um genau diesen inwendigen Menschen auszufüllen und zu stärken. Und Paulus sagt das nicht nur theoretisch als jemand, der viele heilige Schriften gelesen hat, der Theologie studiert hat, der wirklich ganz viel Weisheit hat, sondern er sagt es gerade als ein Mensch, der selber betroffen ist. Paulus wird uns im Neuen Testament als einen Mensch präsentiert und er spricht da sehr offen auch selber drüber. als ein Mensch präsentiert, der persönlich unter Schwäche und unter Krankheit gelitten hat. Wir wissen nicht genau, was er gehabt hat, aber er muss eine Krankheit gehabt haben, mit der er sich sein ganzes Leben lang rumgeschlagen hat und die ihn immer wieder zurückgeworfen hat und immer wieder auch eingeengt hat in seiner Tätigkeit. Und er kommt zu folgendem Fazit mit diesem Personal Trainer Heiliger Geist. Er sagt, trotz meiner Schwäche oder gerade in meiner Schwäche habe ich folgende Erfahrung im Glauben gemacht. Er hat gesagt, Gott ist in den Schwachen mächtig. Und das mag uns verblüffen. 2. Korinther 12, Vers 9, nur ein paar Kapitel weiter zu dem, was wir gerade betrachten und lesen, sagt er es folgendermaßen. Aber er, und das wäre jetzt Gott, aber er hat mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Macht. Und das widerspricht zu all dem, was wir in unserem Alltag erleben. Jetzt habe ich von seelischer Schönheit gesprochen. Das ist jetzt ein Begriff, den habe ich erfunden, aber ich finde ihn ganz gut als Gegenpart zu dieser äußerlichen Schönheit, zu diesem Schönheitskult, den wir ja im Alltag so kennen. Und die Frage, die ich jetzt an Paulus richten möchte heute Morgen, ich denke, das interessiert euch genauso. Ja, was ist denn dann geistliche, das seelische Schönheitsideal? Wie sieht das denn aus? Wie sieht eine schöne Seele denn aus, lieber Paulus? Und die Antwort bleibt uns Paulus nicht schuldig. Wenn wir ins nächste Buch im Neuen Testament blättern, dann kommen wir schon in den Galaterbrief. Und da sagt er uns relativ konkret und ausführlich, wie dieses geistliche, dieses seelische Schönheitsideal aussieht. Galater 5, 5. Kapitel, der Vers 22. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das sind die Werte, die Ideale, die Paulus uns nennt, wenn wir ihn fragen, was ist seelisch schön? Und ich finde, wenn wir das lesen, ich wiederhole es nochmal, und uns Menschen vorstellen, die voller Liebe sind, aus dem Freude sprüht, die Frieden im Herzen haben, die geduldig sind, die freundlich sind, die gütig sind, die treu sind, die nachsichtig sind und sich selbst beherrschen können, dann glaube ich, sind das Menschen, mit denen man sehr gerne zusammen sein möchte. Eine Orientierung an diesem seelischen Schönheitsideal ist eine lebenslange Auseinandersetzung und Übung, die letztlich nur im Glauben und aus der Orientierung am Vorbild Jesus gelingen kann. Aber, und das glaube ich auch, sie ist der einzige Weg, die Frustration über Schwäche und äußerliche Makel zu überwinden und uns mit der unausweichlichen Tatsache unserer Sterblichkeit zu versöhnen. Amen.